Landestheater Niederbayern. Digital.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Espressivo hinter den Kulissen mit Thomas Ecker. Mein heutiger Gast ist der Schauspieler Hansi Anzenberger. Er wurde in Haag in Oberbayern geboren und absolvierte nach dem Abitur die Schauspielschule des Schauspielhauses Salzburg, dank der er sich, wie Hansi auf seiner Webseite formuliert hat, seit 2008 als Bester seines Jahrgangs den Titel Diplomierter Schauspieler an die Brust heften darf. Es folgte die Sommerakademie für bayerisches Volksschauspiel bei Michael Lerchenberg, sein erstes Engagement auf der Luisenburg in Wunsiedel und der Rehau-Nachwuchspreis der Luisenburg-Festspiele für den Abraxas in die kleine Hexe. Bis 2016 trat er auf der Luisenburg auch in Michel aus Lönneberga, der Brandner Kasper, Rocky Horror Show, Indien, Ritter Kammenbert, Romeo und Julia und ein Sommernachtstraum auf. Bei den Kreuzgang-Festspielen in Feuchtwangen war er in Luther, Kiss Me Kate, Geier Valley und im vergangenen Jahr als Sherlock Holmes zu erleben. Zudem drehte er bereits mit Roland Emmerich, war für Der Alte vor der Kamera und steht als freier Schauspieler an Theatern in München, Karlsruhe, Landshut, Passau, Regensburg, Hamburg, Bremen, Bozen, Brixen, Salzburg, bei den Festspielen Bad Hersfeld, bei den Festspielen Schwäbisch Hall und beim Schmidt-Theater Hamburg auf der Bühne. Darüber hinaus tritt er seit Jahren mit Karl-Valentin-Programmen auf. Hansi Anzenberger spielt Klarinette, Ocarina, Flöte und Saxophon und durfte schon als Sänger mit den Münchner Philharmonikern auftreten. Dem Publikum des Landestheaters Niederbayern ist er bestens bekannt durch seine Mitwirkung an der Azzurro-Trilogie von Stefan Tilch und den Dolci Signori. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Hansi Anzenberger.
Ich freue mich auch, bin schon sehr gespannt, was da heute rauskommt.
Hansi, wann war für dich klar, dass du Schauspieler werden möchtest?
Ja, spannende Frage. Eigentlich ist es so schleichend gekommen. Ich erzähle mir gerne die Geschichte, wo ich als Kind im Kindergarten den bösen Wirt hätte spielen müssen, allerdings die Maria und Josef dann reingebeten habe in meine Herberge, weil mir das einfach viel zu schlimm war und ich das so gern wegen habe, dass man Geschichten erfindet. Und man dachte, man kann doch ganz leicht eine Geschichte umschreiben, das geht doch. Und da habe ich das sozusagen gemacht und ja, so richtig der Wunsch aufgekommen ist eigentlich ab dem Gymnasium. Da war ich ganz klassisch ja, in der Schauspielgruppe mit dabei und ich habe einfach immer gemerkt, obwohl ich zu der Zeit nichts mehr gelernt habe für die anderen Fächer, also für die richtigen Fächer, die eigentlich wichtig wären, dass mir einfach viel besser geht und dass ich auch viel bessere Schulnoten gekriegt habe, weil das Selbstbewusstsein gestiegen ist und ich dachte, also irgendwas macht das mit mir. Und ich habe ziemlich schnell herausgefunden, das ist das Einzige, was ich kann. Deswegen habe ich das dann einfach weitergemacht und genau bin dann auf die Schauspielschule vom Schauspielhaus gekommen.
Du bist bereits in jungen Jahren bei den renommierten Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel aufgetreten. Wie ist es dazu gekommen?
Das war nach der Schauspielschule in Salzburg, ist erst einmal die Sommerakademie für bayerisches Volksschauspiel dahergekommen. Da hat mich der Michael Lerchenberg, das war ein großes Casting auch, da habe ich übrigens auch die Katharina Elisabeth Kram und einen Moritz Katzmeier kennengelernt. Und ja, da haben wir 4-5 Wochen gelernt, dass man eben auch wieder bayerisch reden darf. Das ist uns ja 4 Jahre lang auf der Bühne ausgetrieben worden und in der Schauspielschule. Und da habe ich eben den Lerchenberg kennengelernt, was wirklich ein Glücksgriff auch für mich war. Und ja, ich habe mich dann engagiert für seine Festspiele auf der Luisenburg. Wir haben da auch während der Sommerfestspiele ein Stück angeschaut da oben. Und also ich war da so baff, als ich zum ersten Mal in diesen Zuschauerraum gekommen bin und auf die Bühne geschaut habe, habe ich mir gesagt, ja, aber wo ist die Bühne? Also ist diese ganze Natur die Bühne? Das ist ja 30 Meter breit. Ich weiß nicht, wie viel Meter tief. Das habe ich dann erst gecheckt, dass man ja ewig weit oben anfangen kann zum Spulen. Ich habe da so viele Produktionen gemacht, die kennen jeden Quadratzentimeter auf dieser Bühne. Ich habe Rollen gespielt, wo ich als der Tod in Romeo und Julia durchgängig auf der Bühne war und verschiedene Rollen übernommen habe. Und eben jeden Zentimeter dieser Bühne begangen, bespielt und besungen und was weiß ich, mit Klarinette. Also da habe ich alles gemacht auf dieser Bühne, genau. Und dann bin ich 2009 mit 3 Produktionen dahin gekommen. Das war schon sehr anstrengend, aber als Anfänger hält man das noch aus.
Die Luisenburg bietet ohne Frage eine der eindrucksvollsten Naturbühnen überhaupt. Diese Atmosphäre ist absolut unique. Was ist es für ein Gefühl, dort aufzutreten?
Ja, das kann man wirklich sagen. Also die hat einfach so eine Ausstrahlung, muss man wirklich sagen. Dieses Wunsiedel, diese Luisenburg, die ist ein einfach krass. Diese Natur, die ist einfach der Hauptdarsteller. Also da kann man machen, was man will. Ich meine, ich war 8 Jahre oben und da merkt man auch, wenn ein Bühnenbildner zu viel macht, dann wehrt sich die Luisenburg. Dann funktioniert es einfach nicht so. Also man muss diese Bühne einfach mitnehmen. Und es gibt schon, ich habe dann sehr schnell gemerkt, es gibt ganz andere tolle, krasse Freilichtbühnen und jede hat ihr eigenes, eben uniques Teil. Zum Beispiel die Kreuzgangspiele in Feuchtwangen, diese alten gotischen Bögen, die da einfach sind, oder Schwäbisch Hall fand ich ja sehr krass, einfach auf Stufen vor einer Kirche zum Spülen, wenn man da von oben runterschaut, das ist so erschreckend das erste Mal. Man denkt wirklich, wie sollen da drauf tanzen oder laufen oder spülen? Da fällt mir einfach runter. Aber ich muss schon sagen, Luisenburg, die hat mich in der Hinsicht total abgehärtet und ja, auch immer sehr glücklich gemacht.
Wie kam es dazu, dass dich Stefan Tilch 2016 für die Italo-Pop-Revue Azzurro ans Landestheater Niederbayern engagiert hast? Die Azzurro ist ja mittlerweile zu einer Trilogie geworden.
Ja, ist schon sehr krass. Also das hat angefangen mit, ich glaube, ich habe da mein zweites Vorsprechen beim Stefan Tilch gehabt, hier im Zelt. Vorher habe ich schon im Bärenloch noch einmal vorgesprochen, da war ich allerdings sehr schlecht, das weiß ich noch.
Wieso? Wieso warst du sehr schlecht?
Da war ich einfach nicht, ich war da immer so fest und so. Also meine Anfangsjahre als Schauspieler beim Vorsprechen habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden, um was da geht bei den Vorsprechen. Dass letztendlich darum geht, dass du beim Reinkommen schon strahlst und dass du einfach da mit den Leuten eigentlich schon reden musst und merken musst, pass ich da her oder nicht. Mittlerweile, wenn ich Vorsprechen habe, merke ich wirklich noch, eigentlich wenn ich die Tür aufgemacht habe und die Leute gesehen habe, merke ich, habe ich es erwischt oder nicht. Wollen die mit mir arbeiten, wo ich mit ihnen arbeiten? Mittlerweile ist es ja auch schon ein bisschen mehr so, dass es nicht nur dieses Danke der Nächste, sondern dass man wirklich sie mehr Zeit nimmt. Und das macht dann oft wirklich Spaß, so eine Vorsprechen. Und dann merke ich, okay, jetzt hat es mir was gebracht und den ich habe es mitgenommen und abgeholt. Genau.
Und bei Azzurro?
Bei Azzurro hat er eben, eigentlich glaube ich, war es ein Vorsprechen für Dampfnudelblues oder was ist hier gespielt? Und wie hat der erste Eberhofer auf jeden Fall. Da habe ich mir einfach beworben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, für welche Rolle. Habe dann vorgesprochen und ich weiß, dass der Stefan mich kurz drauf, erst habe ich die Absage gekriegt, eben für den Eberhofer, und dann hat er mich aber angerufen und gesagt, du, ich habe da was ganz Spezielles vor. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Das ist so mit einer Band, die machen Italo-Pop. Hast du von denen schon mal was gehört? So, na, noch nie. Und dann hat er irgendwie das alles erzählt. Ja, du musst jetzt ganz viel Rollen machen und ja, das müssen wir aber erst entwickeln. Und also ich war da ganz so, okay, das hört sich ziemlich nach mir. Also das mag ich total gern, so Rollen entwickeln und das alles machen. Und dann habe ich da zugesagt und ja, bin wirklich seit 2016, 17 da mit dabei.
Was glaubst du, was ist das Erfolgsrezept von Azzurro? Warum fährt das Publikum so drauf ab?
Ja, ich glaube, die Hauptzutat ist, dass ich dabei bin. Nein, es ist einfach die Musik. Also muss man wirklich sagen, diese tolle Musik von die Dolci Signori in Mischung mit den verrückten Ideen vom Stefan, der da einfach immer was schreibt, wenn man denkt, das ist doch unmöglich, das auf die Bühne zu bringen. Und wie soll denn das gehen, dass ich in dem einen Satz, der da steht, die Rolle bin und im nächsten Satz bin ich die Rolle? Wie soll denn das alles hinhauen? Und ah ja, es klappt aber. Komisch, okay. Also einfach diese Mischung aus Stefans Texten und der tollen Musik von die Dolci Signori. Ich meine, ich habe noch nie so geprobt. Ich bin da damals zur ersten Probe hingekommen und wir haben das Stück gelesen und die haben schon die Lieder komplett gespielt. Es war eigentlich schon so gut wie fertig. Also war es natürlich gar nicht, weil man hat erstmal die Band auf die Bühne jetzt so bringen müssen, dass die kapieren, Schauspiel funktioniert so. Ich meine, die waren bis jetzt einfach nur als Band auf der Bühne. Das ist ganz was anderes. Und dass die jetzt auf einmal auch Rollen übernehmen und da, ja, wirklich große Sachen machen müssen und dauernd auf der Bühne sind teilweise. Und das 3 Stunden bei jedem Stück. Das war schon eine große Herausforderung, aber wir sind total gewachsen. Also wenn man da schaut, wie da 1, 2 und 3 sich entwickelt haben und trotzdem jedes eigenständig total gut ist. Also ich liebe jeden einzelnen Teil, muss ich wirklich sagen.
Du hast es gerade vorher gesagt, viele Rollen. In Azzurro Tre, Frauke packt aus, spielst du Liebespaar in Klammer Deutsch, Schalke-Fan, Mutti Brigitte, Ludwig Hochfellner, Olli, Jean-Paul Lefebvre, Maurizio Marco, Dean Martin, Diplompsychologin Ulla Sauerkraut Lefebvre, Traumschiffkapitän Roswitha, Mama Mia und Wix Hausner. Erzähl uns bitte, wie es da hinter der Bühne zugeht, damit du diese extrem vielen Kostümwechsel in zum Teil atemberaubend kurzer Zeit überhaupt schaffst.
Ja, es ist wirklich krass. Man muss auch dazu sagen, wenn man das ganz viel Leute fragt, wie habt ihr denn da hinter der Bühne? Und ich kann nur sagen, null. Also uns hilft wirklich gar keiner, weil wir das ja auch auf Tour machen und da können wir es uns einfach nicht leisten, dass wir nur Bühnenhilfen mit dabei haben. Ich glaube, ein-, zweimal hilf ich der Kirsten oder sie mir, dass wir uns mal schnell in der Jackenreihe helfen, wenn es ganz schnell sein muss. Aber eigentlich machen wir alles allein und ja, irgendwie, ich habe dann anscheinend doch diesen kleinen Beamten in mir, der da alles vorher ganz genau plant. Also meine Zettel, die sind total wichtig, aber mittlerweile kann ich es auch auswendig. Aber die Reihenfolge der Kostüme, wie die alle auf dem Stuhl liegen und wie dann der dritte Stuhl und der zweite Stuhl und der vierte Stuhl ausschauen, die Requisiten ausschauen, die Perücken, die ich vorher nur immer auffrisiere und alles. Also das ist schon immer sehr spannend und ja, ich habe es auch manchmal schon nicht geschafft. Also manchmal bin ich also halb angezogen auf die Bühne, aber solange man dann Selbstbewusstsein hat, merkt fast keiner, dass mein Hosenteil nur auf ist oder so. Also, es sind schon oft sehr lustige Sachen passiert bei diesen Stücken. Ich meine, wir haben das mittlerweile, wir sind immer noch nicht dazu gekommen, dass wir es mal erzählen, aber ich glaube, alle Stücke von Azzurro bis Azzurro 3 mindestens 250 Mal gespielt.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Gibt es eine Zahl, eine Gesamtzahl?
Wir schätzen immer mal wieder, aber es müssen, ich schätze 250 bis 300 muss es eigentlich mindestens sein. Ich meine, wir spielen das, seit 2016 spielen wir das und es ist einfach, ja, immer im Frühjahr und im Herbst zumeist und im Dezember. Und ja, wir haben da schon unsere 50 Vorstellungen manchmal pro Jahr gehabt.
Ja. Ja, seit knapp 10 Jahren trittst du mit diesem Konzept auf und ein Ende der Erfolgswelle ist, wenn ich mir die vielen geplanten Termine anschaue, ja überhaupt nicht abzusehen. Darf man sagen, dass Azzurro mittlerweile ein fester Bestandteil deines Künstlerlebens ist?
Auf jeden Fall. Also ich muss das ja total mit einplanen. Ich mache da meine Sperrtermine für alle. Ich sag da, ich habe von Januar bis März Zeit und dann von September bis November. Und da tut unser Booker dann ja die ganzen Gastspielorte anfragen und so. Und ich selbst, ja, ich habe da wirklich auch sehr viel gelernt. Ich muss sagen, ich habe noch nie so viel mit einer Kostümabteilung zum Beispiel zusammengearbeitet wie hier. Also ich liebe die immer, wenn ich die alle wieder triff und so. Die sind dann immer, ah, da haben sie mal schön. Und wir machen hier ja die Aufnahme im Kostümfundus. Und wenn ich mich so umschaue, ich glaube, schon jedes Kostüm in der Hand gehabt, dann immer schauen, ah, das, nein, das passt nicht so gut. Das müssen wir nur total umnehmen, dass das ein schneller Umzug werden kann und so. Und ja, also das hat mir auch schon für ganz viele andere Stücke ganz viel gebracht, weil ich mittlerweile echt sagen muss, ich gebe anderen Kostümbildnern hin und wieder Tipps, wie man Kostüme schneller umzieht oder wie man da einen ganz krassen Schnellwechsel macht, der einfach faszinierend ist, wo die Leute hin und wieder sogar applaudieren, wenn man wieder auf die Bühne kommt. Oder, was auch sehr toll ist, das habe ich in Passau erlebt vor, wann war denn das, vor 3-4 Jahren, haben wir zum ersten Mal Azzurro Due gespielt und dann habe ich mich eben als Mama verbeugt und dann war da links in der im ersten Rang hat so eine ältere Frau gesagt, ja, aber warum verbeugt sich denn der Traumschiffkapitän nicht? Und dann bin ich nur zu ihr hingegangen und habe eben meinen Traumschiffkapitän ausgepackt und so, hey, hier bin ich doch, werte Dame. Und dann ist die Katze, na, der ist das, der spielt das beides. Ich gesagt, nicht nur die zwei Rollen, aber ja, das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Ich dachte, wow, das heißt schon was, wenn die Leute nicht einmal oft kapieren, dass man verschiedene Rollen spielt.
Lass uns bitte noch über deine Karl-Valentin-Programme sprechen. Ja. Valentins Humor und vor allem seine unvergleichliche Art, die Texte zu präsentieren, sucht er absolut seinesgleichen. Wie gehst du diese Programme an? Kann man diesen Valentin-Texten wirklich seinen eigenen Stempel aufdrücken oder ist man nicht gezwungen, Karl Valentin und Liesel Karlstadt nachzuspielen, damit diese Szenen wirklich funktionieren?
Also es gibt auf jeden Fall den Rahmen des Textes, den muss man behalten, weil der ist genial. Also das merke ich immer wieder, dieser Text kommt bei Jung und Alt an. Also wirklich, wir haben oft Kinder in die Vorstellungen, die total abgehen, diesen Wortwitz einfach lieben. Wir sind ja da schon ein bisschen abgestumpft manchmal mit Dingen und sagen, ja, den haben wir schon 100 Mal gehört. Aber Kinder sind da noch ganz oft voll mit dabei und auch bei Karl Valentin. Und ja, man kann den schon neu machen. Ganz neu, glaube ich, würde ich ihn jetzt nicht machen. Ich muss schon gestehen, ich bin ja im Valentin-Karlstadt-Theater mit dabei seit, ja, das war leider kurz vor Corona, haben mich die damals angefragt. Das war immer mein großer Traum, da dabei zu sein, weil da hat dann der ehemalige Karl Valentin, von dem ich gesagt, naja, er kann jetzt nicht mehr, er will jetzt aufhören, er hat es länger gespielt als der echte Karl Valentin. Und dann haben mich die gefragt und ich war sofort Feuer und Flamme und wir haben dann die 2 Stücke von denen einstudiert, die Orchesterprobe und ja, so beste Szenen, die wir mittlerweile haben. So eine Auswahl aus allen Szenen. Und wir machen es schon sehr original. Aber trotzdem fließt natürlich von mir und von der Bele Turba, die da mitspielt, ganz viel Persönliches ein. Und wir entwickeln manchmal auch während der Vorstellung, dass wir merken, oh, da ist noch ein Wortwitz drin, der wäre bestimmt in Valentins Sinne und in Karlstadts Sinne. Also von dem her, das macht schon sehr viel Spaß, diese Texte neu zu interpretieren. Aber trotzdem, kostümmäßig und so, sind wir schon sehr am Original. Und ich habe vorher auch schon erzählt, dass man das auf YouTube schaue, ganz viele Filme oft von denen an, die haben einfach eine Art zu spielen, die ist faszinierend. Also mich fasziniert das immer noch und die ist immer noch hochmodern. Die Töne nicht, die sind einfach ganz direkt. Die haben ihren Dialekt, die spielen mit Stimme und Körper und allem und Slapstick. Und ja, das fasziniert mich einfach bei dem.
Hast du eine Lieblingsszene aus den Valentinaden?
Oh, spannende Frage. Ich muss wirklich sagen, die Lieder faszinieren mich immer sehr, weil mit denen, da kann ich wirklich sehr frei umgehen. Da merke ich einfach, das hat der Valentin selber auch wollen, dass er da irgendwie, ja, einfach selber was draus macht. Was ich immer sehr faszinierend finde, ist, wenn die Bele den Weltuntergang spielt. Der ist nämlich ganz anders, der ist so dadaistisch und ein bisschen düster und ich liebe das, wie die Leute immer so, das ist doch nicht von Karl Valentin. So, doch, der hat ganz schön verschiedene Sachen gemacht, der hat auch richtig schweinische Texte gemacht, weil er sich mal eine Zeit lang einfach Geld verdienen hat müssen. Dann war er bei so Herrenabenden und hat da echt unvorstellbar schweinische Sachen gemacht. Das habe ich bei meiner Lesung auch drin. Ich weiß, da habe ich, als ich diesen Lazu gemacht habe, habe ich 3 weitergeleitete Briefe und E-Mails gekriegt, die sich beschwert haben, dass der Abend so schön war. Aber das war ja ganz schlimm. Ja, das ist Karl Valentin, das tut mir leid. Aber das hat mir total gefallen, dass sie die da beschwert haben.
Als begeisterter Sherlock-Holmes-Fan kann ich dieses Interview mit dir natürlich nicht führen, ohne dich auch zum wohl größten Detektiv der Literaturgeschichte zu befragen, den du im vergangenen Jahr bei den Kreuzgang-Festspielen in Feuchtwangen dargestellt hast. Hansi, es gibt so viele berühmte Schauspieler, die den Sherlock Holmes gespielt haben. Basil Rathbone, Peter Cushing, Christopher Lee, Roger Moore, Stuart Granger und meine beiden Lieblingsinterpreten Jeremy Brett und Benedict Cumberbatch. Wie hat Hansi Anzenberger den Sherlock Holmes angelegt?
Eben, Johann Anzenberger gehört auf jeden Fall in diese Auflistung mit hinein. Na, es war schon wirklich sehr erschreckend am Anfang, als man eben gesehen hat, wer das schon alles gespielt hat. Allerdings auch genau das Gegenteil. Man denkt dadurch, dass es so viel gespielt haben, kann man alles machen mit der Rolle. Es ist auch wirklich so. Ich habe mir alles Mögliche angeschaut. Ich habe so viele Eindrücke gehabt und habe dann gemerkt, okay, und jetzt weg damit und jetzt mache ich mein eigenes draus. Und das Gute ist ja, dass der Text, der wurde extra dafür geschrieben, der Leonard Matheson, der Regie gemacht hat, hat aus einem sehr kleinen Buch, also eine sehr kleine Geschichte, hat der einfach ein komplett neues Stück gemacht. Und das war faszinierend. Also der hat da wirklich das ganz toll geschrieben. Ich war sehr geschockt am Anfang, weil ich habe einfach mal seitenweise Monologe gehabt, wo mich nur mal kurz mein Watson mit unterbrochen hat mit einem Was oder Wie. Dachte, oh Gott, ich bin einfach kein Monologsprecher. Ich muss immer mit anderen Dialogen führen. Also für mich war das komplettes Neuland. Es war auch meine erste wirklich große Titelrolle. Muss ich sagen, ich meine, ich habe Ritter Camembert gespielt, aber das war dann doch was anderes. Und jetzt als Sherlock Holmes, wo man einfach manchmal 5 Minuten durchspricht und zwar in einem Tempo. Es wird dann drauf kommen, dass ich vor allem auf Tempo machen muss und dass, ja, es war faszinierend auch für mich, dass die Proben wirklich anstrengend waren. Ich war in jeder Probe mit dabei. Das Tolle war, dass ich da nur, Sherlock ist ja ein, ja, einer, der sich ja gern verkleidet und andere Rollen annimmt und da habe ich dann Gott sei Dank auch so 2-3 andere Sachen machen dürfen und da meine komödiantische Seite ein bisschen mehr rauslassen dürfen. Weil es war natürlich schon Sherlock und als Hauptfigur, das ist immer so die Krux der Hauptfigur, man muss, ja, man darf nicht zu abgedreht werden, weil die Leute müssen ihm immer noch folgen und also die Zuschauer dürfen sie nicht irgendwann so denken, so, den mag ich jetzt gar nicht mehr oder der ist irgendwie, dem kann ich gar nicht mehr folgen und ich schalte jetzt ab und bin nur noch bei den Nebenfiguren. Und deshalb war das für mich ja ganz was Neues, dass man mal so durchgängig eine große Hauptrolle machen muss, der die Leute folgen und die sie unsympathisch sympathisch finden dürfen.
Hansi, was steht für dich in der Zukunft an? Welche Projekte hast du in deinen Kalender eingetragen?
Erstmal heute Abend noch mehr Azzurro 3 in Landshut und dann geht's im Juni nach Karlsruhe. Da spiele ich wieder Abba Waterloo im Bällebad. Das ist ein sehr krasses Stück. Da spielen wir wirklich, ich glaube, 24 Lieder, glaube ich, sind es, von ABBA. Ich bin da ja die vierte Stimme sozusagen. Das spielt im IKEA, sehr witzig. Es geht nämlich darum, dass 50 Jahre IKEA und 50 Jahre Waterloo auf den gleichen Zeitpunkt, also das war letztes Jahr, glaube ich, oder 2024, genau. Und ja, da hat sich mein Mann, der Intendant und Autor ist und Schauspieler und Musicaldarsteller und alles Mögliche, der hat sich eben gedacht, ah, da könnte man doch was draus machen. Hat ein Stück geschrieben und da ist mittlerweile auch schon der zweite Teil raus. Vielleicht wird es auch eine Trilogie. Also das ist auch, die Leute lieben einfach die ABBA-Hits. Und ja, ich spiele den, der im ABBA, ja, von seiner Frau im, ja, abgegeben worden ist sozusagen.
Im Bällebad.
Im Bällebad, ja. Und der da irgendwann wieder auftaucht nach 3 Tagen und sagt, hey, wo ist meine Frau und ich möchte doch hier raus und was ist hier los? Ja, und das kommt immer total gut an bei den Leuten. Und das spiele ich dann im Juli und August noch in Köln am Volkstheater am Rudolfsplatz, glaube ich, heißt das, genau. Und übrigens kann man wegen meinen ganzen Terminen auch auf johann-anzenberger.com nachschauen, da ist auch alles drin. Und das nächste ist dann, es geht im September, Oktober dann wieder mit Azzurro natürlich weiter, Azzurro Due, Azzurro Tre, die Termine weiß ich gar nicht so genau, und Karl Valentin ist in diesen 2 Monaten sehr viel. Und dann ab Mitte Oktober geht's los in Hamburg, allerdings habe ich da noch nicht unterschrieben, deshalb darf ich noch nicht wirklich was sagen, aber das wird schon eher was Größeres und ja, ist für Kinder auch, also da kann man auch mit der ganzen Familie hingehen, das könnte ganz lustig werden.
Gibt's eigentlich eine absolute Traumrolle oder ein Projekt, das du liebend gern realisieren würdest, das sich bisher aber noch nicht materialisiert hat?
Das ist sehr lustig, die Frage, weil vor 10, 15 Jahren hätte ich sofort wahrscheinlich 15 Rollen aufzählen können, die mich total interessieren. Also natürlich gibt es immer nur, komischerweise ist es immer mit Musik eher, dass ich mir denke, oh, ich möchte unbedingt mal La Cage aux Folles irgendwann spielen oder möchte mal den, ja, in Rocky Horror Show irgendwas Größeres spielen oder so. Aber ich muss gestehen, mittlerweile und durch die 20-jährige Bühnenerfahrung merke ich einfach, man kann aus den kleinsten Rollen das Größte machen. Also da freue ich mich irgendwie auf große Rollen und merke dann, ja, ist ja gut, wenn es wieder vorbei ist, hat gar nicht so viel Spaß gemacht. Und dann, das war noch nicht so oft bis jetzt, aber ich mache immer was, dass es mir gefällt. Aber oft sind die kleinen Rollen und dieses Unbekannte, wo man sich denkt, oh, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich daraus machen soll, merke ich dann auf einmal, wow, da geht was auf und da kann ich aus dem Vollen schöpfen und das macht richtig Spaß dann.
Dann möge es so weitergehen. Hansi, vielen Dank für dieses sehr kurzweilige Interview. Alles Gute für dich, beruflich wie privat.
Herzlichen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die vorletzte Folge unserer Podcast-Serie Espressivo hinter den Kulissen mit Thomas Ecker. Die letzte Folge, dann mit Intendant Stefan Tilch, wird im Juli erscheinen. Bis dahin, wir hören uns.
Landestheater Niederbayern, digital.